in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 9. Februar 2017. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themenüberblick. Trockener Winter, knappes Wasser. Webseite zur Verfolgung von Schwulen und Lesben in Südwest. Stuttgart 21, der Zoff ist da und Stadtsprengungen wohl wieder Meisel. Zuerst zu den Nachrichten. Feinstaubalarm. Kaminöfen erhalten Schonfrist. Wenn künftig Feinstaubalarm in Stuttgart ausgerufen ist, soll ein Verbrennungsverbot für Kaminöfen herrschen, die zusätzlich zu anderen Heizungen betrieben werden. Das Verbrennungsverbot gilt allerdings erst ab 24. Februar. Damit verzögert sich das Nutzungsverbot bei Feinstaub um rund 2 Wochen. Grund ist eine 45 Jahre alte Bekanntmachungssatzung, welche aktualisiert werden muss, um den Passus über das Internet zu veröffentlichen. Bisher wurde verbindliche Regelungen auf das Stadtgebiet von Stuttgart bezogen, durch die Stadtverwaltung nur im städtischen Amtsblatt veröffentlicht. Das jedoch donnerstags erscheint. Bei hohen Schadstoffbelastungen der Luft, sich freiwillig für Busse und Bahnen zu entscheiden, für dies genügt das. Für das verbindliche Verbot ist es allerdings zu langwierig. Wenn der Feinstaubalarm endet, muss das Ende des Kaminverbotes ebenfalls wieder bekannt gemacht werden. Um das Verbot zu kontrollieren, sollen 3 Stellen geschaffen werden. Dies erfolgt allerdings erst mit dem Doppelhaushalt 2018-19. Der Leiter des Umweltamtes, Hans-Wolf Zirkwitz, bezeichnete das Verbot von zusätzlichen Kaminöfen als ein neues und starkes Signal, dass es uns ernst ist. Verfolgungen von Schwulen und Lesben in Südwest. Seit wenigen Tagen steht die digitale Gedenkkarte der Liebewegen.org im Netz. Es ist eine Auflistung von Gesichtern, Namen, unfassbaren Schicksalen des Unrechts, das staatliche Behörden über Generationen an Schwulen und Lesben begangen haben. Wieder natürliche Unzucht, so lautete der Vorwurf. Homosexuelle kamen in Haft, wurden kastriert und vergast. Eine private Initiative hat die Verfolgung von Minderheiten im Südwesten aufgearbeitet. Unter den 250 Einzelschicksalen ist auch der 1883 in Stuttgart geborene Theater- und Filmschauspieler Fritz Junkermann. Ein Stricher denunzierte ihn Anfang 1940, weil er sich damit selbst ein milderes Urteil erhoffte. Am 19. Juli 1941 überführte die Polizei ihn in das KZ Sachsenhausen, wo er am 9. April 1942 kastriert wurde. Vermutlich am 5. Oktober ist der Schauspieler im Alter von 58 Jahren vergast worden. Im Hotel Silber, einer früheren Gestapo-Zentrale, hat die Polizei nach Kriegsende die Überwachung von Minderheiten fortgeführt. Nach eigener Schätzung hatten die Beamten in den 1950ern und 1960ern etwa 2000 Namen in ihrer Kartei. Der sogenannte Schwulenparagraf 175, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte, wurde erst 1994 endgültig abgeschafft. Eingerichtet wurde die Webseite dank Spendengelder und der Förderung des Sozialministeriums von Baden-Württemberg. Die Initiatoren des Internetprojekts, der Verein Weißenburg Stuttgart und die Rosa-Hilfe Freiburg, wollen den Opfern Gesicht und Stimme geben. Erinnerungen an die Repressalien sollen zur Wachsamkeit mahnen. Weniger Menschen 2015 in Baden-Württemberg verurteilt. Die Gerichte in Baden-Württemberg haben 2015 weniger Menschen verurteilt als im Jahr zuvor. Die Zahl sank nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden um 2,1% auf gut 102.600 Menschen. Bundesweit erreichten die Verurteilungen den niedrigsten Stand seit Einführung der flächendeckenden Statistik 2007. Die Gerichte verhängten 2015 gegen etwa 739.500 Menschen rechtskräftige Strafen. Das waren noch einmal 1,2% weniger als 2014 und 18% weniger als 2017, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Südwesten war der Rückgang bei Männern und Frauen mit je 2,1% gleich groß. Mit fast 92.400 wurden 2015 deutlich mehr Männer verurteilt als Frauen, gut 20.200. Bundesweit wurden die meisten Menschen wegen Eigentums- und Vermögensdelikte verurteilt, 48%, gefolgt von Straftaten im Straßenverkehr, 20%. Die Urteile wegen Körperverletzung, Tötungsdelikten und anderen Straftaten gegen Menschen machten 15% aus. Die meisten Männer und Frauen, die nach dem allgemeinen Strafrecht verurteilt wurden, 84%, mussten eine Geldstrafe bezahlen. 16% wurden zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, die bei 70% zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ausländerbehörden sollen bald Fingerabdrücke abgleichen. Ein Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart kündigte an, dass Ausländerbehörden im Südwesten im Laufe des Jahres mit einem Gerät ausgestattet werden, um Fingerabdrücke von Asylbewerbern mit denen beim Ausländerzentralregister abgleichen zu können. Bislang besteht diese Möglichkeit nur bei wenigen Stellen. Auf das Gerät wird die Hand gelegt, danach werden die Daten digitalisiert und mit der entsprechenden Datenbank verglichen. Die Ausländerbehörden sind etwa für die Sicherung des Lebensunterhaltes der Migranten zuständig, für Duldungen und für die Abschiebungen. Das Thema soll auf der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag besprochen werden. Mit Hilfe des Datenabgleichs sollen unter anderem verhindert werden, dass mehrfach Sozialleistungen ausgezahlt werden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, nimmt seit Herbst 2016 von allen Flüchtlingen Fingerabdrücke und kann Behördenchefin Jutta Kort zufolge so mehrfach Identitäten im Asylverfahren ausschließen. Explosion im französischen AKW Flamanville. Am heutigen Donnerstag gab es einen bedeutsamen technischen Vorfall in Flamanville. Ein Reaktor musste heruntergefahren werden. In einem Maschinenraum der Atomanlage Flamanville an der Nordwestküste Frankreichs hat ein Feuer eine Explosion ausgelöst. Nach Behördenangaben traten keine radioaktiven Strahlungen aus. Gemäß einer ersten Mitteilung der Behörden haben 5 Menschen eine Vergiftung erlitten. Laut EDF war ein Feuer im Maschinenraum einer der 2 Atomreaktoren von Flamanville ausgebrochen. Der Brand sei sofort unter Kontrolle gebracht worden. Der Reaktor Nummer 1 sei vom Netz genommen worden. Der Unfall, bedeutsamer technischer Vorfall, geschah im nicht-atomaren Teil. Das Atomkraftwerk Flamanville liegt im nordfranzösischen Normandie am Ärmelkanal, rund 25 Kilometer von der Hafenstadt Cherbourg entfernt. In Frankreich kommt es immer wieder zu Zwischenfällen in Atomkraftwerken. Das Land ist hochgradig von Atomstrom abhängig. Die 58 Atomreaktoren liefern rund 75% des französischen Stromes. Ein 2015 verabschiedetes Energiewendegesetz sieht vor, dass dieser Anteil bis 2025 auf 50% gesenkt werden soll, unter anderem durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Das AKW Fessenheim liegt 30 Kilometer oder eine halbe Stunde von Freiburg entfernt. Die Sozialisten um François Hollande brachen ihr zentrales Wahlkampfversprechen. Der Pannenreaktor Fessenheim ging nicht, wie versprochen, bis Ende 2016 vom Netz. Das Kernkraftwerk Leibstadt in der Schweiz steht seit August 2016 still. Entfernung zu Freiburg 1,5 Stunden oder 90 Kilometer. Bei der Jahresrevision hatte man im Reaktor Brennelemente entdeckt, die stark oxidiert waren. Im Kernkraftwerk Leibstadt traten kritische Siedezustände auf. Die Kühlung der Brennstäbe im Reaktor hat zeitweise versagt. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Das Atomkraftwerk soll in den nächsten Tagen wieder ans Netz. Allerdings bei verminderter Leistung. Im Studio kann ich ganz herzlich begrüßen Niklas Geiler vom AK Wasser Freiburg. Ich habe dich eingeladen jetzt vor etwa 14 Tagen. Da war es draußen noch bitter kalt. Das heißt, der Schnee lag relativ hoch. Die Flüsse waren gefroren, Eis überall. Und es ging so herum Wassermangel. Das heißt, wenig Wasser. Die einzelnen Wasservorräte in den Quellen sind praktisch erschöpft oder andersrum ausgedrückt. Man müsste mehr Wasser im Winter kriegen, um über den Sommer über Wasser zu haben. Wasser ist ganz einfach wichtig. Niklas, wie sieht's denn jetzt aus? Jetzt regnet es draußen wunderschön. Das heißt, freut dich das Ganze?
Ja, aus Sicht vom Grundwasser ist es natürlich eine gewisse Freude, wenn es regnet, wobei der Regen noch lange nicht ausreicht. Wir hatten ja seit den starken Niederschlagsereignissen, also seit den Wolkenbrüchen im Mai, Juni letzten Jahres, in jedem Monat ein Niederschlagsdefizit. Und dieses Niederschlagsdefizit hat sich dadurch ausgewirkt, dass wir inzwischen einen Rekordtiefstand im Grundwasser haben. Und dieser Rekordtiefstand, der sich im Januar 17 das geringste, tiefste Niveau erreicht hatte, der ist durch das bisschen Regen, was bisher gefallen ist, noch bei weitem nicht ausgeglichen. Die Traisam hat inzwischen wieder relativ gute Wasserführung, die anderen Bäche und Flüsse im Schwarzwald auch und in der Rheinebene. Aber das hat bisher sich noch nicht auf den Grundwasserstand ausgewirkt. Und der Grundwasserstand, das ist deshalb besorgniserregend, weil ja normalerweise im Winter das Grundwasserstand wieder aufgefüllt wird, während im Sommer sich in Bezug auf Grundwasser überhaupt nichts mehr tut, weil die Pflanzen enormen Wasserbedarf haben, sodass auch bei Wolkenbrüchen praktisch nichts im Grundwasser ankommt im Sommerhalbjahr. Das Erstaunliche ist auch, dass man jetzt erstmals gemerkt hat, dass nicht nur in trockenen, heißen, niederschlagsarmen Sommern, sondern auch im Winterhalbjahr sich eine Dürre abspielen kann. Das war bisher eigentlich relativ wenig auf dem Bildschirm der Hydrologen und anderen Wissenschaftler, die sich mit Wasser beschäftigen.
Habe ich jetzt richtig verstanden? Schon seit längerer Zeit, seit wann füllt sich das Wasser praktisch nicht mehr auf? Seit wann leben wir praktisch von den Vorräten?
Wir hatten ja diese Wolkenbrüche im Mai, Juni, beispielsweise in Simsbach in Bayern, wo der halbe Ort weggeschwemmt worden ist, in Braunsbach, wo ja auch die verheerenden Bilder durch die Medien gingen, weil der ganze Ort zugeschlammt war, mit Baumstämmen verlegt war von einer riesen Wasserwelle, die da durch den Ort gerauscht war. Und seither, also seit Juli, jeden Monat ein Niederschlagsdefizit, was dann zu diesen niedrigen Grundwasserständen geführt hat. Und wenn dann diese Quelle austrocknet, müssen diese kleinen Ortschaften oder auch Aussiedlerhöfe mit Tanklastwagen mit dem notwendigen Trinkwasser versorgt werden.
Machen wir mal nicht einen auf Panik. Trotzdem, man muss aufpassen. Was können wir tun, um dieses Wasser eher zu schützen? Ich meine, wir haben ja auch ein gewisses Nitratproblem. Man geht eigentlich relativ sorglos mit Wasser um und sollte Wasser eigentlich doch bedeutend mehr schützen.
Auf jeden Fall. Und da ist ein Riesenproblem, das eben von dir angesprochene Nitratproblem. Das Nitratproblem zu lösen, gibt es das schon seit Anfang der 90er Jahre, die EEG-Nitratrichtlinie, die vorsieht, dass überall in den Grundwasserkörpern der Europäischen Union ein Grenzwert von 50 Milligramm nicht überschritten wird. In Deutschland wird auf bei 25% der Messstellen überschritten. Der EU-Kommission ist im Herbst letzten Jahres der Kragen geplatzt und wir haben eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht wegen Nichtumsetzung der EEG-Wasserrahmenrichtlinie. Und die müsste eigentlich umgesetzt werden durch die Novelle von der Düngeverordnung, weil in der Düngeverordnung für die Landwirte Auflagen gemacht wird. Ihr dürft nur so und so viel Kilogramm Gülle verwenden. Ihr dürft nur so und so viel Kilogramm Flüssigsubstrat aus Biogasanlagen verwenden, damit es noch eine Düngung ist und nicht eine illegale Abfallbeseitigung. Und diese Düngeverordnung hängt jetzt seit 2 Jahren zwischen Bundesumweltministerium und Bundeslandwirtschaftsministerium. Die sind sich jetzt erst unter dem Druck der EU-Kommission halbwegs einig geworden. Und jetzt ist zu hoffen, dass zum 31. März diese Düngeverordnung, die novellierte Düngeverordnung, endlich verabschiedet wird. Aber da gilt dann auch wieder, wenn eine Verordnung oder ein Gesetz nicht vollzogen wird, ist es wenig hilfreich. Und die Wasserbehörden und auch die Landwirtschaftsbehörden sind unter dem Stichwort schlanker Staat so ausgehakert worden, Personalnotstand, dass die große Frage ist, ob die überhaupt dann kontrollieren können, ob die verschärften Anforderungen von der Düngeverordnung eingehalten werden.
Wie lange können wir es noch mit diesem Wasser aushalten? Das heißt, ab wann wird es irgendwann kritisch werden bei uns selber? Du hast ja gesagt hier, dass Freiburg praktisch eigentlich noch gut versorgt ist und noch längere Zeit gut versorgt sein kann. Aber ich meine, die Entwicklung könnte auch weitergehen. Das heißt, ich will es einfach mal einfach formulieren, wie viel Regen brauchen wir denn, um praktisch auf unseren alten Stand wiederzukommen in diesem Jahr?
Gut 6 Wochen Dauerregen. 6 Wochen Sauwetter. dann ist die Chance relativ gut, dass die Grundwasserstände für den Sommer so aufgefüllt sind, dass wir auch eine Trockenzeit im Sommer überwinden können. Wenn es jetzt aber nicht 6 Wochen Sauwetter hat und im Sommer auch wieder zu wenig regnet, dann können es unter Umständen Probleme nicht nur für Einzelgehöfte, Aussiedlerhöfe und kleine Weiler geben, sondern dann könnten auch größere Ortschaften Probleme bekommen.
Ah, dann sage ich noch eins, über Baden lacht die Sonne, hoffentlich nicht. Und ich danke mal Nick Geiler für diese Informationen vom AK Wasser Freiburg. Merci.
Ich danke auch.
Zum Anlass des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27.01.2017 ist eine neue Website online gegangen. Sie heißt der-liebe-wegen.org und es handelt von Menschen, die im deutschen Südwesten ihrer Liebe und Sexualität wegen ausgegrenzt und verfolgt wurden. Am Telefon sprechen wir mit Ralf Bogen, Initiator und Leiter des Projektes. Hallo Ralf.
Hallo.
Was genau ist denn das für eine Website? Vielleicht kannst du uns das einfach mal kurz vorstellen.
Also das ist eine Webseite. Der Projektträger ist die Rosa Hilfe Freiburg und die Weißenburg Stuttgart. Weißenburg ist das schwul-lesbische Zentrum hier in Stuttgart. Und es ist im Rahmen des Aktionsplans von der Landesregierung, die 2015 beschlossen worden ist und mit dem LSBTTIQ-Netzwerk von Baden-Württemberg vereinbart worden ist, wurde es praktisch ermöglicht. Unser Ziel war praktisch Einzelschicksale aufzuzeigen, was mit den Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus passiert ist, mit Schwulen und Lesben. Und wir haben da eine Gedenkkarte veröffentlicht, eine digitale Gedenkkarte, wo wir 250 Einzelschicksale dargestellt haben und wo es praktisch bei jedem Ort von Baden-Württemberg angezeigt werden kann, wo diese Menschen geboren oder ihren letzten Wohnsitz hatten, hier verhaftet, verurteilt oder in ein Strafgefangen- oder Konzentrationslager eingewiesen worden sind, wo das dargestellt wird, damit einfach mal deutlich wird, die Verfolgung hat hier ihren Ausgangspunkt in Baden und in Württemberg gehabt.
Zum Rahmen des Projektes, du hast gerade gesagt, der Fokus liegt auf dem Nationalsozialismus. Ist das der Hauptfokus? Geht es auch noch um die Zeit danach oder fokussiert es sich auf den Nationalsozialismus?
Also es ist so, dass die Gedenkkarte hat den Fokus auf den Nationalsozialismus, aber die Homepage setzt sich zusammen aus 4 Teilen, wobei die Gedenkkarte, wie gesagt, nur ein Teil ist. Der andere Teil ist lesbisch, wo praktisch die lesbische Geschichte dargestellt wird, schon in der Weimarer Republik, schon in den ersten Anfängen von der Lesbenbewegung. Und wo praktisch bis heute geht, während es bei dem schwulen Bereich, das ist der zweite Teil, da geht es auch von den Anfängen, wir fangen sogar an mit den Begriffen, als Päderasten, Sodomie, Homosexuell, also die Begriffe kurz zu erklären, also wir gehen da ziemlich weit zurück, Sklavenhaltergesellschaft, aber der Schwerpunkt ist auch hier der Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit, weil wir im Rahmen unserer Recherchen feststellen mussten, dass leider in heutigen Baden-Württemberg oder in Baden-Württemberg die Verfolgung im Vergleich zu den anderen Bundesländern anhand der Verurteilungszahlen, anhand der Ermittlungszahlen, anhand, dass es eben auch noch in den 60er Jahren hier zu Kastration von § 175 Häftlingen gekommen ist und auch zu monatelanger Isolationshaft, was uns vor Beginn des Projektes, also zumindest mir, nicht bekannt war.
Ist das der Grund, wieso es diesen Fokus auf Baden-Württemberg gibt? Gibt es in Baden-Württemberg wirklich noch Defizite in der Aufarbeitung?
In der Baden-Württemberg gab es bislang gar nichts, keine systematische Aufarbeitung von der LSBTTIQ-Geschichte gab es nicht. Mir ist kein einziger universitärer Beitrag über die Verfolgung hier in unserer Region in Baden-Württemberg bekannt. Dann ist es eigentlich ein Skandal und ein Unding, dass heute immer noch nichts bekannt ist, konkret über die Einzelschicksale von Schwulen, Lesben, Transgenders, Transsexuellen, Intersexuellen Menschen in unserer Region, dass es eigentlich ein Skandal ist, zumal, wenn man genau weiß, dass verschiedene Vertreter von der CDU Grußworte an die sogenannten Bildungsplanproteste gesagt haben, geschrieben haben, wo bei diesen Bildungsplanprotesten teilweise wieder Forderungen vertreten worden sind, wie dass wir Homos anscheinend oder die Homo-Lobby für Kinderpornos an Schulen eintreten würden. Also völlig wieder so ein Zusammenhang zwischen Homosexualität und Pädophilie hergestellt, künstlich konstruiert worden ist, den es in der Realität einfach nicht gibt.
Das heißt, es ist ein Aufarbeitungs-, aber auch ein Aufklärungsprojekt.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch ein Projekt mit dem Anspruch, eben sowohl die Akzeptanz sexueller Orientierung, die Vielfalt sexueller Orientierung wiederzuspiegeln, als auch die Akzeptanz der Vielfalt des Geschlechts. Deshalb verstehen wir uns auch gerade, was bei dem Exkurs zum Thema Geschlecht, das ist der dritte Teil. Ich habe ja von vier Teilen gesprochen. Erster Teil lesbisch, zweiter Teil schwul, dritter Teil Exkurs Geschlecht und vierter Teil ist die Gedenkkarte. Beim Exkurs Geschlecht ist, denke ich, spielt im Vordergrund erstmal aufzuklären, weil wir alle in der Schule darüber nichts erfahren.
Auf der Website der Liebe wegen ist zu lesen, dass es bei der Datenakquise, bei der Datensammlung unterschiedliche Schwierigkeiten gab. Unter anderem ging es darum, dass je nach Geschlecht unterschiedliche Datensätze überhaupt klar vorhanden sind. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen.
Unsere Aufnahmekriterien für die Gedenkkarte ist sehr geschlechtsspezifisch unterschiedlich, weil der Paragraph 175 galt ja nur in Anführungsstrichen für homosexuelle Männer. Deshalb ist es praktisch bei Männern, haben es also wir haben es viel leichter, über unsere Schicksale in vorhergehenden Generationen zu erforschen, als jetzt zum Beispiel die Lesben haben es da viel schwieriger und auch die Transsexuellen, Transgender und Intersexuellen haben es auch schwieriger.
Weil es nicht so dokumentiert ist, oder?
Ja, weil die Anhaltspunkte nicht so eindeutig sind. Also wir haben in KZ-Unterlagen, die Schwulen wurden ja alle, also die, alle Gefangenen wurden registriert und von den Nazis sau fein säuberlich, bürokratisch, kann man sagen, für die Forschung ist es natürlich eine Erleichterung, auch Buch geführt, wer jetzt praktisch Paragraph 175 Häftling ist und Rosa Winkel gekriegt hat und wer nicht.
Ja, ja.
Und deshalb haben wir es hier sehr leicht, also im Vergleich zu den Lesben, wir haben jetzt praktisch auch den Verfolgungsbegriff oder Kriterien für die Aufnahme in Gedenkkarten war bei den Männern eine Einweisung ins Strafgefangenenlager oder ins KZ oder aber die Todesstrafe. Und bei den Frauen haben wir diesen Verfolgungsbegriff eben nicht so eng gefasst, weil, sage ich mal, da viel weniger bekannt ist. Wir haben auch, die Claudia Weinschenk hat hier drei Frauenbiografien geschildert von Lesben, die auch von Repressionen betroffen waren.
Eine abschließende Frage noch. Gerade entflammt in Deutschland ja wieder die Debatte über die Erinnerungskultur und von rechts außen kommen Stimmen, die gerne die Vergangenheit ruhen bzw. vergessen wollen. Auf ihrer Website ist ein Zitat von Ernst Bloch zu finden. Der sagt, nur solche Erinnerung ist fruchtbar, die zugleich daran erinnert, was noch zu tun ist. Wieso ist denn Ihre Arbeit, die ja im Grunde eine Arbeit des Erinnerns und des Dokumentierens ist, weiterhin so wichtig?
Ja, ich denke, wenn man mitkriegt, dass über rechtspopulistische Kräfte wieder versuchen, Homophobie und Transphobie salonfähig zu machen, ausgrenzende Geschlechterbilder und Familienbilder wieder salonfähig zu machen, dann denke ich, ist es erstmal wichtig, dass die Mehrheit der Bevölkerung erfährt oder möglichst viele erfahren, was eigentlich im Nationalsozialismus da passiert ist an Unrecht und um diese Vorurteile praktisch, um diese Ausgrenzung vorzubeugen, halte ich das für sehr wichtig.
Immer mal wieder ein kleiner Blick nach Stuttgart und das heißt natürlich S21. Da gibt es ja immer noch was zu tun. Und ich bin jetzt verbunden mit Werner Sauerborn vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Erstmal Servus.
Servus nach Freiburg.
Ich habe mal wieder in die Zeitungen reingeguckt. Da hat es geheißen, dass ab sofort wieder gemeißelt werden müsste. Im Prinzip gemeißelt heißt, die Sprengungen sind vorbei, dass die Erlaubnis zu sprengen und jetzt wird wieder unter Umständen gemeißelt, um die entsprechenden Röhren voranzubringen. Was hat es denn mit diesem Meißeln und diesem Sprengen in Stuttgart auf sich? Hört sich ja ziemlich riskant an.
Also es wird seit Monaten gesprengt, gemeißelt, gebohrt, verbunden mit einer ganz starken Beeinträchtigung der Einwohner. Es geht da um Lärm und Erschütterungen, Lärm bis zu 75 Dezibel. An einigen Stellen der Stadt, am Killesberg, ist es inzwischen zu Hangrutschungen gekommen. Es haben sich Spalten von über 1 Zentimeter in den Häusern ergeben. Und derzeit kämpfen die Bürger in Untertürkheim gegen das nächtliche Meißeln. Ist das Landesamt für Geologie in Freiburg bei euch, das ist dran. Das wird entscheiden müssen, ob das weiter nachts erlaubt ist, bis 24 Uhr. Bis jetzt gab es diese Sondergenehmigung, aber heute oder gestern Abend ist sie ausgelaufen. Es gibt noch keinen Bescheid, ob das jetzt morgen oder heute gleich weitergehen wird.
Das heißt, wir werden es irgendwann mal erfahren. Was eben auch Risse gekriegt hat, ist irgendwie dieses Bündnis für Stuttgart 21. Sprich, da ist einiges am Machen. Da weiß man auch nicht so ganz genau, wie es da bei denen weitergeht. Sie haben da so 4 Gründe genannt, weshalb das dieser Zusammenhalt da irgendwie auseinandergeplatzt ist.
Also was Sie ansprechen, ist ja die neue Situation im Aufsichtsrat. Der hat ja vorletzten Montag mit einem großen Eklat ist er geendet. Grube ist zurückgetreten, hat die Drama-Queen gegeben, mit knallenden Türen aus der Aufsichtsratssitzung sein Amt niedergelegt. Das ist alles sehr spektakulär und berichtenswert, aber interessanter ist eigentlich, was dahinter sich abspielt, nämlich das alte Bündnis, der große Burgfrieden zwischen den Beteiligten im Aufsichtsrat, der hat eben Risse bekommen. Bis jetzt haben da die Gewerkschaften, namentlich die EFG, die EVG und die große Koalition, die über die Staatssekretäre im Aufsichtsrat vertreten, immer schön zusammengehalten. Da konnten Kostenexplosionen bei Stuttgart 21, Katastrophen, Anhydrit drauf und runter passieren. Da drang nichts raus, die haben zusammengehalten. Und dieser Burgfrieden scheint jetzt zu Ende zu sein. Das hat mit den Defiziten der Bahn zu tun. Die sind im letzten Jahr, haben die sich verzehnfacht auf 15 Milliarden Euro. Das hat zu tun damit, dass die Gewerkschaften jetzt nicht mehr ihre Forderungen erfüllt kriegen. Bisher ging das so einigermaßen. Und das hat natürlich ganz viel mit Stuttgart 21 zu tun, wo sich allmählich alle in die Büsche schlagen. Und es hat viel zu tun mit Wahlkampf. Also der Martin Schulz hat sehr schnell erkannt, dieses Thema ist ein politisches Thema und da will er ein Wort mitreden. Und man darf jetzt sehr gespannt sein, ob das wieder nur Sprechblasen sind. Er hat ja gesagt, er will einen Wahlkampf der Gefühle machen. Und auch hier, ob Frau Breimeyer, der neue Shootingstar hier in Baden-Württemberg, ob die aus ihrer alten Rolle des Mitmachens bei Stuttgart 21 jetzt mal raustreten und mal die Fakten zur Kenntnis nehmen, die sich hier inzwischen ergeben haben und vielleicht darüber nachdenken, ob man nicht einen Umstieg aus diesem Projekt hinbekommen kann.
Nächsten Montag geht's weiter, das heißt so wie immer, sprich macht ihr wieder Montagsdemo.
Es ist nächsten Montag die, glaube ich, 357. Montagsdemo. Die Teilnehmerzahlen sind konstant. Man hat sogar den Eindruck, dass im Lichte der neuen Ereignisse auch wieder Zuwächse zu verzeichnen sind. Das Spendenaufkommen der Bewegung ist weiter groß. Also das ist eine richtige Durchhaltebewegung. Und was sich da alles abspielt jetzt derzeit mit den Anhydrit-Risiken, das kennt ihr ja da unten im Badischen auch, Quellen der Anhydrit, der ganze Gebäude liftet. Das haben wir in den Stunden hier in einem ganz gefährlichen Ausmaß auch. Das haben sogar bahneigene Gutachter festgestellt. Die sprechen von einem unüblich, Zitat, hohem Risiko für die Betriebstauglichkeit des Projekts. Also wer da, bei dem da nicht die Glocken klingeln, die Alarmglocken, der muss was erklären. Und diesen Aufschluss erhoffen wir jetzt und darüber berichten wir auch immer auf dem Montagsdemos. Das wird hoffentlich auch Thema des Wahlkampfs werden.
Noch eine kleine Prognose, wie viel dem Montagsdemo wird es noch geben?
Da gibt es für uns Optimisten und Pessimisten. Die letzte wird, wenn es soweit käme, stattfinden, wenn das Projekt irgendwann mal fertig wäre. Aber ich denke und wir sind alle zuversichtlich, dass es dazu nie kommen wird.
Das war Werner Sauerbronn vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Danke mal für dieses Gespräch.
Gerne.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 9. Februar 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!